Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben heute Freitag, den 16. Januar, wenn ihr es hört, wie immer Samstag, der 17. Januar. Und es bleibt weiter, ja, turbulent, kann man schon sagen, beziehungsweise die Nachrichten hören nicht auf. Und wir sind jetzt gerade erst wieder am Anfang der Berichtssaison diese Woche. Ja, es gab auch mal so kurze Zeitabstände, wo es ein bisschen skeptisch war, bis dann die Zahlen von BlackRock und den Investmentbanken gekommen sind. Darauf war die Partystimmung wieder zurück, zumindest in einigen Sektoren. Deswegen werden wir noch mal kurz auf die BlackRock-Zahlen zu sprechen kommen. Taiwan Semiconductor hat ja aber auch schon so ein bisschen den Kickoff gegeben. Also es sieht weiter sehr gut im Tech-Sektor aus und durch die Nachrichten von Taiwan Semiconductor ist nun, glaube ich, auch so den meisten klar geworden, warum ASML sich mittlerweile in einigen Monaten fast verdoppelt hat. Also auch da gab es interessante Einblicke, aber daran hat man auch wieder gesehen. Da hat der ein oder andere im Vorfeld schon wieder ein bisschen mehr gewusst dann, ja. Aber über ASML hatte ich auch schon mal gesprochen, dass es da auch Kongresskäufe zufällig kurz bevor es nach oben gegangen ist, gegeben hat. Also ja, auch ein interessantes Thema, worüber wir sprechen möchten. Ihr habt ja auch die letzten zwei, drei Folgen immer wieder gefragt, ob ihr schon die nächsten Tenbagger-Käufe verpasst habt, also von unserer Challenge, wo wir versuchen, einen Tenbagger zu finden. Nein, habt ihr nicht. In dieser Folge kommen dann gleich zwei. Sowohl der Michael als auch ich wir haben uns unser neues Unternehmen ausgesucht und werden es heute dann präsentieren für euch. Und dann würde ich sagen, legen wir mal los. Was ist ansonsten so los? Erstmal so ein kurzer Marktüberblick. Sieht ja weiter eigentlich gar nicht so schlecht aus aktuell.
Ja, die Indizes halten sich an sich doch weiter echt robust und vor allem gestern TSMC hat dann ja wirklich auch dem Tech-Sektor wieder ein bisschen Auftrieb verliehen. Allerdings, ja, am Ende ist das Plus doch ordentlich wieder abgeschmolzen. Die KI-Aktien haben sich ganz gut gehalten, aber so die breite Masse war dann doch wieder unter Druck. Wir haben es ja gesagt, vor allen Dingen der Software-Sektor. Da machen wir auch nochmal eine extra Folge, wo wir vielleicht so, ja, nochmal eine Einschätzung geben zum Sektor und auch spannende Aktien, denn es ist aktuell wirklich ein Fass ohne Boden und es hat auch jetzt die letzten 2 Tage meine Trading-Depot belastet, weil ich zum Beispiel ServiceNow im Depot habe. Die werden auch abverkauft, obwohl es da eigentlich jetzt mehrere Meldungen gab, die darauf hindeuten, dass das Q4 gut war, ja, und auch die Pipeline gut ist, aber der Sektor wird aktuell gemieden, wie sagt man, wie der Teufel das Weihwasser, ja. Also das ist wirklich brutal, aber was jetzt, glaube ich, die TSMC-Zahlen doch gezeigt haben, die Trends, was KI-Infrastruktur angeht, die laufen weiter. Ich hatte ja auch so schon mal vor einigen Wochen und Monaten gesagt, es wird spannend werden, dann, wenn die Zahlen kommen zum Q4 und auch der Ausblick zum Q1, ob es da irgendwie schon Dellen gibt jetzt, dass dann gesagt wird, Meta, nee, wir gehen ein bisschen vorsichtiger ran oder Amazon natürlich oder Alphabet und Microsoft, da die großen Hyperscaler. Und wenn man sich jetzt anschaut, wir sprechen gleich drüber, was da TSMC investieren möchte und auch was der CEO gesagt hat, dass das echte Nachfrage ist und ja, dass das wirklich wohl weitergeht, dann ja, sieht das nicht nach einer kurzfristigen Blase aus, die platzen könnte, sondern dass es vielleicht Quartale, Monate, Jahre, weiß ich nicht, ne, nach oben gehen könnte. Also das ist auf jeden Fall die große Story aktuell. Und was jetzt immer stärker reinhaut, da gab es jetzt auch gestern Nacht nochmal eine neue Meldung. Ja, wie kommst du an die ganze Energie? Da gibt es sehr, sehr große Probleme aktuell. Und jetzt ist es wohl so, dass es da eine Notfallauktion geben soll mit dem größten Netzbetreiber, PGM heißt der. Und da können dann jetzt die großen Hyperscaler, Tech-Unternehmen auf 15 Jahresverträge bieten für den Bau neuer Kraftwerke. Das soll wohl einen Wert von 15 Milliarden haben. Also, es ist ja jetzt schon teilweise das Problem. Die Rechenzentren werden gebaut, können nicht angeschlossen werden. Ja, einer der großen Profiteure, Siemens Energy, die machen auch gerade jetzt hier, wir nehmen Freitagvormittag auf, neue Allzeithochs, vorbörslich sind GE Vernova und so weiter auch wieder im Plus. Also, es scheint, dass es hier, glaube ich, das ganz, ganz große Thema bleiben wird. Wie denn überhaupt diese ganzen Rechenzentren angeschlossen werden. Meta hatte ja mit Vistra einen großen Deal gemacht und mit Oklo, glaube ich, war das. Also da ist auf jeden Fall sehr viel los. Und ansonsten, ja, es ist, also mein Langfristdepot läuft extrem gut, muss man einfach sagen. Ja, wir haben ja auch zusammen, machen das Goldesel Langfristdepot, das läuft auch extrem gut. aber in einzelnen Bereichen Software auch teilweise zweite Reihe, da wird auch teilweise richtig krass Luft abgelassen. Also es ist nicht so, dass es jetzt eine Phase ist, wo man Geld drucken kann, vor allen Dingen diese Woche. Bis letzte Woche war ich noch echt immer sehr happy und denke, geil, Börse läuft so gut. Und jetzt, was macht ServiceNow heute wieder? Was macht die wieder? Was macht die wieder? Also das ist, schon, aber irgendwie macht es auch Spaß. Es ist extrem spannend. Und da ist natürlich trotzdem die große Frage, sind diese Rücksetzer jetzt doch wieder Chancen? Kommt nie wieder ein Rebound und so weiter? Je nachdem, wie man da positioniert, das ist dort die Meinungslage. Aber genau, das ist auf jeden Fall schon mal eine Sache. Und was heute Morgen noch kam, will ich ganz kurz mal erwähnen. Ich muss noch mal kurz aufmachen. Denn Porsche hat Absatzzahlen gemeldet. Ich habe das mir hier sogar noch gerade eben notiert. Und wird ja sehr viel immer teilweise über Tesla und so weiter gelästert, dass die ja irgendwie gar nicht mehr wachsen. Also Porsche, Auslieferungen im Jahr 2025, rat mal, was haben die für Auslieferungen?
Boah, da fragst du einen absoluten Autofachmann, keine
Egal.
Ahnung.
Minus 10% insgesamt geht ja noch, aber Auslieferung China minus 26%. Also den Deutschen schwimmen dort sowas von die Fälle weg, ja. Wenn man auch sieht, Xiaomi, na, mit der Kopie, die Hälfte kostet, auch Xiaopeng, BYD, die bauen halt aktuell Autos, da man hat das Gefühl, die Deutschen sind da nicht mehr richtig konkurrenzfähig aktuell. Ja? Deutschland auch minus 16%, ist auch heftig. Europa ohne Deutschland minus 13%. Nordamerika, die haben sich sogar noch gut gehalten, plus minus null. Aber da sieht man halt, dass Porsche aktuell riesen Probleme einfach hat. Und also ob da jetzt in China eine Trendwende kommt, ich bin sehr, sehr skeptisch. Nordamerika mit den Zöllen wird auch nicht einfach. Und Deutschland, ich denke mal eine Stabilisierung, aber ja, die Stimmung ist halt in Deutschland weiterhin nicht gut. Ja, wir brauchen mal wieder Wirtschaftswachstum, dann werden vielleicht auch wieder mehr Porsche gekauft. Aber aktuell, das ist extrem, extrem bitter. Und noch eine kleine andere Sache, die auch zeigt, dass Deutschland irgendwie gefühlt einfach abgehängt wird. Wirtschaftlich, auch Tourismus und so läuft auch alles gar nicht mehr teilweise so gut. Passagieraufkommen bei Fraport im Dezember ist gewachsen um 5,3% gegenüber dem Vorjahr auf 4,8 Millionen, ja, also der größte Flughafen Deutschlands ist es ja. Aber wir sind immer noch 10,4% unter den Niveaus von vor Corona 2019. Ich weiß gar nicht, in welchen anderen Ländern das überhaupt noch ist, denn eigentlich ist überall schon weit, weit höher als vor Corona. Fraport hat ja auch viele andere Flughäfen, unter anderem in Peru, in Griechenland haben sie ja ganz viele Flughäfen, in der Türkei, überall neue Rekorde. Nur in Deutschland hinken wir noch 10% hinten dran. Es war ja auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man sagen kann, politisch gewollt. Man hat ja die Gebühren erhöht, man möchte keine Inlandsflüge mehr und so weiter, ne, wegen CO2-Ausstoß kann man ja alles sagen und drüber reden. Nur die ganzen großen Airlines haben auch teilweise jetzt Flugzeuge wieder abgezogen, weil die Abfertigungsgebühren zu hoch sind, ne, die Sicherheitsgebühren. Da sagt halt Ryanair, selbst Lufthansa und Co. sagen, ja, wir platzieren unsere Flugzeuge woanders einfach. Und das hat halt Auswirkungen auf Messebesucher, ne, wie viele Leute kommen nach Deutschland, wie, ne, Tourismus, alles. Also das ist schon sehr, sehr bedenklich. Ne? Aber ich glaube, da wollen sie ja jetzt auch gegensteuern wieder so ein bisschen. Aber ja, fand ich auch irgendwie schon wieder so ein bisschen erschreckend, ne, dass wir da auch hinterherhinken. Ne? Und deswegen, wir hängen ja weiterhin in der Rezession, wobei es, glaube ich, 2025 jetzt mal wieder ein Mini-Wachstum gab. Aber ja, so viel dazu. Das waren noch Meldungen, die es jetzt freitags früh gab. Ja? Mal sehen, ob es jetzt 2026 besser wird.
Ich tue im Februar auf jeden Fall was dafür. Ich fliege von Frankfurt aus dann los. Also das heißt, da geht's dann wieder steil nach oben, was die Umsätze angeht.
Super, danke dir. Ja, Daniel hilft. Daniel tut was für Deutschland. Super.
Ich nicht nur Deutschland. Ich mache das für euch, für die Community, für all eure Fraport-Aktien. Da könnt ihr die im Auge behalten. Im Februar geht's wieder aufwärts. Ja. Gut. Ja, ansonsten gab spannende Nachrichten, vor allem eben wiederum aus dem Tech-Sektor, auch wenn der eine oder andere sagt, oh, wow, ja, gab es ja die letzte Woche nicht schon genug, aber es ist halt so aktuell der Sektor, der so mit die Schlagzeilen beherrscht und die Unternehmen. auch weiter wirklich sehr stark reagieren. Taiwan Semiconductor hat wieder spektakuläre Zahlen veröffentlicht, muss man halt einfach so neidlos anerkennen. Man hat seinen Gewinn wieder um also knapp 35% ansteigen lassen. Also das ist wirklich wieder ein ordentlicher Schub nach oben hier gewesen. Und das kommt natürlich nicht nur positiv für das Unternehmen dann eben auch an, sondern es war nun auch mittlerweile, glaube ich, deswegen so klar, warum ASML so stark gewachsen ist. Es gab nämlich die News im Zusammenhang eben dann auch mit den Zahlen, dass die CapEx-Kosten von Taiwan Semiconductor massivst angehoben werden sollen für das Jahr 2026. Und davon ist halt ASML der Hauptgewinner sozusagen. Ja, also sie möchten ihre CapEx auf 52 bis 56 Milliarden Dollar anheben. Das ist ein Plus von 32%. Und der Fokus, der soll eben weiter natürlich auf neuen Chipmodellen dann liegen. Und der Clou eben, warum jetzt ASML hier der Hauptgewinner dann eben ist, bisher war es eben so, dass so die Gesamtkosten einer Fabrik jetzt mit den Lithografieanteilen so ungefähr bei 25% gelegen hat. Nun kommen wir aber dann so in die 2-Nanometer-Fertigung und da werden diese Kosten massiv weiter ansteigen, dass also das Verhältnis von den Kosten für die Lithografiemaschinen deutlich nach oben gehen wird und dadurch dann natürlich, da ASML der einzige Anbieter weltweit ist, es dann da natürlich eben halt auch nachvollziehbar ist, dass ASML hier der große Gewinner sein wird. Und nun die Schätzungen, die sind massivst nach oben gegangen. Das ist Wahnsinn. Wie gesagt, denkt an der Stelle dran, ich besitze selber ASML-Aktien, das ist immer ganz wichtig. Aber ihr wisst, Market Cap-technisch werden wir die mit unserem Podcast natürlich nicht bewegen. Aber trotzdem muss es gesagt sein, aber die Zahlen und die Anhebungen, die sind natürlich spektakulär gewesen. Denn für den jetzigen Zeitraum rechnet man damit, dass ASMLs Umsatz um 27% mit Taiwan Semiconductor anwachsen wird. Und vorher ist man nur von einem Wachstum von 10% ausgegangen durchs Taiwan Semiconductor. Und da sie natürlich eben auch der wichtigste Kunde sind, die arbeiten ja auch schon viele Jahre mit zusammen. Und das Geld, das soll nun eben in den nächsten Jahren hier massivst dann reingepumpt werden. Und das ist auch der Grund dafür, warum die ASML-Aktie in den letzten Monaten so gut gelaufen ist. Und wie gesagt, da haben einige, Entschuldigung, da haben einige im Vorfeld meiner Meinung nach doch schon wieder so ein bisschen was gewusst, denn es gab ja erstmal lange Zeit keine wirklichen Nachrichten bei ASML, deswegen behaupte ich da mal vorsichtig, da sind schon solche Nachrichten wieder durchgesickert, aber nun wissen wir eben auch warum, aber das war eben auch der Grund, warum ich immer gesagt hatte, bei ASML oder warum ich gesagt habe, ich bleibe einfach immer weiter an Bord hier mit dabei, denn ASML ist eine Aktie gewesen, die schon immer so nach Wellen fungiert hat, also stark nach oben, dann wieder stark zurück, noch stärker nach oben und dann halt immer so in Wellenform dann nach oben, deswegen gute Nachrichten, auch für Taiwan Semiconductor, hat auch gleichzeitig wieder bestärkt, dass Nvidia weiter hier massiv eben als Kunde tätig ist, auch AMD und Apple sollen wohl einen großen Anteil an der Gewinnexplosion weiter gehabt haben. Also
ja, Broadcom wahrscheinlich auch, ne? Es war gestern ja, im Endeffekt hat das gestern alles nach oben geschoben. Broadcom, Oracle und so weiter. Also es ist
aber
going war on and on and on the party, ne?
Also muss man auf jeden Fall sagen. Also kann man so als kurzes Fazit sagen. Definitiv starke Zahlen gewesen und es ist aktuell kein Abschwächen oder sonst irgendwas im KI-Sektor oder eine Schwächephase.
Eine Sache noch spannend fand, das hatte ich noch gelesen. Ich glaube, der CEO von Taiwan Semiconductor, die Asiaten da sind, glaube ich, immer eher so ein bisschen zurückhaltend auch. Und er hatte gesagt, er hat wohl mit allen gesprochen, mehrmals gesprochen, weil, ja, du hast ja gerade gesagt, das sind ja unfassbare Dimensionen und bevor Taiwan Semiconductor da irgendwo ein neues Werk aus dem Boden stampft, fragen die sehr häufig nach und hat er auch gesagt, ist denn die Nachfrage real, ne? Wie sieht es aus? Da hat er gesagt, dass er sehr glaubhaft vermittelt bekommen hat, dass die Nachfrage in den nächsten Jahren weiter sehr, sehr hoch ist. Und er hat gesagt, er hat selbst Bauchschmerzen dabei sozusagen, ne? Oder war selbst skeptisch, aber es sieht halt alles danach aus, als ob das real ist. Und deswegen ballern die jetzt doch so stark raus. Ne? Und ich weiß noch, bei den letzten ASML-Zahlen war es ja auch so, dass sie gesagt haben, die Visibilität für 2026 ist noch gar nicht so hoch. Ne? Und das hört man ja auch jetzt gerade, wieso, weil der TSMC-Chef hat ja damals wohl noch nicht gesagt, ey, hier, ASML, wir bestellen das und das, sondern die sind erstmal zurückhaltend geblieben. Aber jetzt, das wird man wahrscheinlich jetzt bei den ASML-Zahlen sehen, da wird es wahrscheinlich wieder einen Auftragseingang geben, da, ja, da bleibt die Spucke weg. Also die Nachfrage von hier den ganzen Hyperscalern, ja, und auch Gemini und so weiter, das explodiert ja alles weiter, auch ChatGPT und so, das ist schon, ja, das ist einfach krass einfach. Also der Hunger nach Rechenleistung ist exorbitant und jetzt kommt ja bald noch das ganze Thema Robotik und so dazu. Also ja, da bleibt's brutal spannend.
An der Stelle eine kurze Werbeunterbrechung. In der heutigen Folge präsentieren ja Michael und ich noch unsere Aktien, die wir für die Tenbagger Depot Challenge gekauft haben. Das Ganze findet beim Smart Broker statt. Für uns einer der besten Broker, die es in Deutschland am Markt gibt. Denn du hast hier die Möglichkeit, über 40.000 Aktien sehr kostengünstig an 30 Börsenplätzen weltweit zu handeln. Und das ist ein Angebot, das gibt es nur recht selten am Markt. Zusätzlich kommt eben auch noch mit dazu, dass ihr hier die Möglichkeit habt, echte Kryptowährungen zu kaufen, also nicht irgendwelche Zertifikate und ähnliches. Ihr habt mehrere tausend sparplanfähige Aktien und ETFs, die ihr schon zu großen Teilen ohne Ordergebühren besparen könnt und vieles mehr. Deswegen schaut euch unbedingt mal den Smart Broker an. Wenn ihr unseren Link benutzt, dann habt ihr außerdem auch die Möglichkeit, ein 30 Euro Amazon Bruchstück kostenlos zu bekommen. Das wird euch automatisch in den ersten Wochen eingebucht. Dafür müsst ihr nichts weiter machen. Nur anmelden mit unserem Link und dann findet das Ganze automatisch statt. Ihr müsst nicht mal eine Einzahlung dafür vornehmen und das bekommt ausnahmslos jeder, der unseren Link benutzt. Deswegen schaut euch gerne den Smart Broker unverbindlich an. Link wie immer unten in der Videobeschreibung oder in den Shownotes und damit auch noch wieder Werbung Ende. Es gab aber nicht nur gute Nachrichten aus dem Tech-Sektor, sondern auch der Finanzsektor hat für Aufruhr gesorgt. Da war man auch erst so ein bisschen skeptisch, sage ich jetzt mal. Aber nachdem man die BlackRock-Zahlen gesehen hat, hat man auch wieder gesehen, dass der Michael auch wieder ordentlich zugeschlagen hat an der Börse. Die Asset Under Management, die sind um 22% nach oben gegangen. Auf
Ich hab einen kleinen Teil von meinem Vermögen reingemacht. Ja, ne? Also
von 11,6 auf 14 Billionen US-Dollar. Also wie gesagt, da sind wir nicht mehr bei den Milliarden und da sieht man, der Michael ist ein bisschen an sein Sparschwein dran gegangen. Da ist ein bisschen was in die Märkte reingeflossen. Die Average Asset Under Management lagen bei 13,7 Billionen. Also Wahnsinn, die Total Net Flows, die sind ebenfalls stark gewachsen. Das ist ja eben auch immer so ein Anzeichen dafür, ob also auch dann eben weiter so das Geld so am Fließen ist. Deutlich zweistellig von 281 Milliarden auf 341 Milliarden. Das hat BlackRock diesmal ein Umsatzwachstum auf GAAP-Basis von 23% gebracht und der bereinigte Gewinn, der ist um 16% gewachsen auf fast 2,2 Milliarden und das ist deutlich mehr gewesen, als der Markt erwartet hatte. Also der bereinigte EPS, der lag bei 13,16 Dollar und da hat man eigentlich nur Werte im niedrigen 12 Dollar Bereich erwartet und daraufhin ist die Aktie folgerichtig, also auch wirklich explodiert für ihre Verhältnisse. Sie ist hoch einstellig gestern im Plus gewesen, nachdem die Zahlen bekannt gegeben worden sind. Und da kann man auf jeden Fall den BlackRock-Aktionären gratulieren, denn da gab's meiner Meinung nach kein Haar in der Suppe. Wie fandest du die Zahlen? Du hattest ja gestern dann auch für das Goldesel-Depot nochmal einen Kauf getätigt. Erzähl mal.
Ja, genau. Zahlen waren extrem gut, hatte ich mir angeschaut und vor allen Dingen auch die ganzen Aussagen vom CEO, ja, dass die Dynamik weiter hoch ist, dass es 2026 weiter aufwärts gehen soll, ja, fand ich super. Ich habe es ja schon ewig bei mir im privaten Depot, lief ja auch lange echt nur seitwärts jetzt, aber jetzt könnte neue Dynamik reinkommen und deswegen hatte ich dann auch basierend auf den Zahlen, da war sie, ich glaube so 1,5-1,6% nur im Plus. Hat mir sie auch ins Goldesel Langfristdepot gekauft, hat mir ja schon öfters auf der Watchlist, ja, das hat sich direkt bezahlt gemacht, weil die Aktie ja dann gestern, ich glaube, am Ende plus 7% war, also für so eine Aktie doch eine ordentliche Dynamik. Gab es lange nicht mehr. Deswegen, ja, bin mal gespannt. Ne? Dividendenrendite ist gar nicht so schlecht. Das Aktienrückkaufprogramm wurde auch noch erhöht. Und wenn es jetzt operativ weiter sehr gut läuft, ne, ich glaube, so dieser ganze Bereich auch mit aktiv gemanagten ETFs und sowas, da, das ist alles schon weiter auf dem richtigen Weg bei BlackRock. Ne? Die profitieren natürlich auch davon, dass die Börsen gut laufen, ist klar. Ne? Aber ich glaube, und deswegen finde ich auch BlackRock so spannend, ich glaube halt, mittel- bis langfristig wird es einfach weiter gut laufen an den Börsen. Wir hatten das ja schon mal, so viele Kurstreiber jetzt auch. Das Thema KI, Robotik, Weltraum, da wird sich so viel tun einfach. Und ja, da wird, glaube ich, dann BlackRock weiter ganz vorne mit dabei sein. Und auch die US-Wirtschaft gewinnt ja sogar scheinbar wieder an Dynamik. Gab es jetzt so ein paar Konjunkturdaten. Wenn da jetzt die Wirtschaft weiter gut läuft, dann ja, wird auch weiter viel Geld natürlich bei BlackRock reinfließen. Die Assets under Management steigen, damit auch wieder die Gebühren und so weiter. Also ja, für mich wirklich ein super Basisinvest einfach in dem Sektor.
Ja, definitiv. Und da auch die anderen Banken auch wirklich gute Zahlen abgeliefert haben, auch so die Investmentbanken und so. Das hat dann natürlich dem ganzen Sektor wieder recht gut getan. Und da ziehen dann auch meistens andere Unternehmen mit. Auch die Ratingagenturen sind dann oft so auf der Gewinnerseite mit dabei. Sowas wie MSCI beispielsweise. Ja, S&P, Moody's, also wie sie alle eben heißen. Deswegen definitiv ein guter Start gewesen. Und bin ich mal gespannt, wie es so in der Berichtssaison dann, vor allem nächste Woche, wenn dann auch so eben so die ersten Tech-Unternehmen mit dabei sind, wie der Markt dann so reagieren wird. So, nun kommen wir aber ein bisschen ans Eingemachte. Jetzt gehen wir in den etwas spekulativeren Bereich zu unserer 10x-Challenge und wir haben uns neue Unternehmen angeschaut und uns nun auch entschieden, was in unsere Depots reinkommt. Deswegen erzähl mal, Michael, was hast du dir ausgesucht, warum und was sind deine Erwartungen an das Unternehmen?
Genau, also man muss ja Aktien oder Sektoren wählen, wo es irgendwelche ganz krassen Kurstrigger gibt. Ja, eine BlackRock, die wird wahrscheinlich weiter gut laufen, aber ein 10x, solange wir den Podcast machen, wird sehr, sehr schwierig. Deswegen, ich habe... Das hatte ich schon mal im Dezember bei uns auch in der Community vorgestellt. Ein Pharma-Titel. Ne? Also bei Pharma ist auf der einen Seite extrem schwer. Es gibt da ja auch ganz viele Fonds, selbst ARK und so weiter. Ich glaube, Frank Thelen auch, die haben da auch viel gemacht. Aber der Großteil der Unternehmen, ne, die haben da gute Ideen. Aber ob da dann wirklich was bei rumkommt, sehr schwierig. Ne? Da gibt es dann Aktien, die fallen auch wieder sehr stark. Aber eine Sache, wo ich dann erst dachte, das ist Scam, wo ich aber dann ein bisschen nachgeschaut habe und es doch sehr, sehr spannend war, ist das Unternehmen Cosmo Pharmaceuticals. Hast du das schon mal gehört? Wahrscheinlich nicht, ne?
Also, ich bin es gerade am Überlegen, aber der Name sagt mir jetzt tatsächlich Cosmo.
Ja, das, nee. Ich habe das auch vorher noch nie gehört, nee, muss ich sagen. Und das ist halt ein Unternehmen, was jetzt zum ersten Mal seit, ich glaube, 30 Jahren einen Durchbruch im Bereich Haarausfall hat. Und dieses Thema betrifft ja vor allen Dingen Männer auch. Ich glaube, 70% aller Männer haben damit Probleme. Und aktuell ist es ja so, es gibt da so ein paar Mittelchen, die mehr schlecht als recht wirken. Viele machen ja dann auch hier die Reise in die Türkei, ne? Lassen sich Haare transplantieren.
Aber hey, da kann ich einen ganz kurzen Einwurf bringen. Ich habe tatsächlich schon ein Angebot von dieser Firma bekommen, ob ich die nicht bewerben möchte bei mir, dass ich auch in die Türkei fliege.
Ja, aber du hast doch eh ein Toupet auf, oder?
Ja, man kennt's. Aber super lustig. Also da gibt's ja eine Firma, für die so ziemlich die meisten Influencer sich da hergegeben haben, da teilweise wirklich hingeflogen sind. Die haben mir tatsächlich vor, es ist aber schon irgendwie 2-3 Jahre her, die mir auch mal das Angebot gemacht, dass ich oder ich darf es einem meiner Zuschauer geben und ich muss dann halt mitkommen und das filmen, hat die mir auch das Angebot gemacht. Ja. Gott, sorry für die Unterbrechung, aber das musste ich jetzt mit reinwerfen.
Auf jeden Fall, das kriegt man ja auch mit und sieht man, hat man selbst Probleme vielleicht, viele von euch. Das ist ein ganz, ganz heißes Thema einfach. Und ich glaube halt, wenn es da eine Lösung geben würde, wo man sich nicht operieren lassen muss oder, keine Ahnung, ne, Riesenaufwand hat, Das würden sehr viele machen, wenn das irgendwie bezahlbar wäre. Und jetzt hat Cosmo Pharmaceuticals am 3. Dezember war das letzten Jahres Ergebnisse gemeldet. Das heißt, dieses Mittel heißt Clascoterone. Ne? Und er zeigt eine Verbesserung der Haaranzahl um bis zu 539% gegenüber einem Placebo. Einreichungen in den USA und der EU sind im Gange. Da wurden 1465 Patienten in zwei Studien das verabreicht. Und da gab es dann halt diese doch sehr, sehr starken, signifikanten Verbesserungen. Und das Ganze bei einem sehr positiven Sicherheitsprofil. Also so wie ich das gelesen habe, eigentlich gar keine Nebenwirkungen. Es gibt ja auch andere Medikamente, das sind aber so hormonelle Medikamente, ne, Finasterid und sowas gibt's da. Oder irgendwas anderes, was man noch auf die Haare schmieren kann. Da gibt's ja Alpecin-Shampoos und sowas. Aber es wirkt ja, glaube ich, alles jetzt nicht so perfekt oder könnte Nebenwirkungen haben. Auf jeden Fall, ne, wer sich den Chart mal anschaut, das ist jetzt keine Meldung gewesen, wo man sagt, was ist das für ein Quatsch, sondern die Aktie hat sich halt wirklich, gab einen Schub nach oben, ist auch ein Unternehmen, das ist aus der Schweiz, soweit ich weiß, und die haben auch schon andere Umsätze und so weiter. Ist jetzt nicht irgendwie hier eine kanadische, zwielichtige Aktie, sondern da ist, glaube ich, schon was dahinter. Und die haben jetzt auch nochmal vor ein paar Tagen Zahlen gemeldet und haben jetzt gesagt, dass im Frühjahr dann nochmal die 12 Monats, wie haben sie gesagt, die 12 Monats Sicherheitsdaten kommen sollen und so weiter. Also da ist auf jeden Fall ein bisschen was am Start. Da bin ich mal sehr gespannt. Sie haben ja noch einige andere Sachen, aber ich kaufe die Aktie jetzt vor allen Dingen wegen diesem einen Medikament. Und ich meine, die Marktkapitalisierung liegt bei 1,7 Milliarden Schweizer Franken. Und wenn ich mir vorstelle, also wenn das wirklich in den Markt reinkommt und wirklich so gut funktioniert, muss man erst noch mal schauen. Ist trotzdem sehr spekulativ, ja. Ich hatte das auch damals geschrieben, ja. Was heißt denn 500% mehr Haare? Wenn null Haare da sind, dann sind 500% weiterhin null Haare.
Ey, so, ja? Jetzt hast du mir echt meinen Joke weggenommen. Ja. Ich habe die ganze Zeit gewartet, bis du fertig erzählt hast, weil genau den wollte ich jetzt auch bringen. Ja, danke.
Da weiß ich nicht genau, wie es aussieht, ne? Ob man das dann oder ob man dann trotzdem eine Haartransplantation braucht und danach das Zeug nimmt, dann bleiben die Haare halt. Ne? Aber vielleicht muss man es auch dann frühzeitig nehmen und die bleiben dann da. Ja, das ist halt zum ersten Mal nach 30 Jahren ein komplett neuer Mechanismus, aber ich will jetzt in dem, ehrlich gesagt, ne, das ist jetzt hier bei unserer 10x-Challenge, ich habe mich da jetzt nicht so tief eingegraben, dass ich da jetzt perfekt weiß, wie das funktioniert. Da wird auf jeden Fall irgendein Hormon geblockt und so weiter. Ne? Also ist natürlich sehr kompliziert, aber das Ganze klang für mich extrem spannend und deswegen habe ich das gekauft, ne? Patente gültig bis 2036 und ich glaube, das ist halt ja ein sehr, sehr großer Milliardenmarkt. Ne? Und die Einreichung bei der FDA und bei der EMA soll nach Abschluss der 12-monatigen Sicherheitsstudie erfolgen und diese 12-monatige Sicherheitsstudie, die müsste jetzt im Frühjahr irgendwann zu Ende sein. Ne? Und wer sich den Chart mal anschaut, es gab ja wie gesagt diesen riesigen Schub nach oben und in dem Bereich hält die Aktie sich jetzt auch. Ja? Also die ist von 70 Euro, gab es einen Schub auf über 100 Euro und sie hält sich jetzt sogar bei 115 Euro sowas in die Richtung. Also ist nicht so, dass das jetzt wieder abgebaut wird, sondern ich kann mir vorstellen, wenn das jetzt hält, das ist doch ein perfekter Übernahmekandidat. Ich hoffe aber, die werden dann für 15 Milliarden übernommen und nicht für 1,7. Dann hätte ich ja meine 10x direkt da. Ja, das wäre doch was. Also, wäre doch wie für Pfizer und sowas dann. Die brauchen wahrscheinlich kleine Schweizer Unternehmen, Anführungszeichen, die brauchen ja irgendwie Vertriebskraft und sowas, ne? Wie damals BioNTech mit Pfizer. Also ich bin mal gespannt, ne? Oder irgendwie eine große Partnerschaft. Auf jeden Fall sehr spannend, ne? Deswegen, ja, ist mal so ein Kandidat, den ich mir ins Depot lege.
Ja, wenn sie übernommen werden, habe ich schlechte Nachrichten für dich, dann wird's kein 10x werden. Ja,
wahrscheinlich nicht, ne?
Das ist meistens nämlich das Problem bei diesen kleinen Biotech-Unternehmen. Ja. Da gibt's, wenn du dir 20 Stück raussuchst, da gibt's vielleicht einen, der sich durchsetzt mit seiner Technologie. Das Problem, weil es gab auch schon mal eine interessante Nachfrage, die da auch gestellt wurde, kann ich nicht einfach 20, 30 oder 40 von diesen kleinen Biotechs kaufen? Ja. Da reicht's, wenn du ein oder zwei erwischt. Das ist auf der einen Seite richtig, nur das Problem ist aber, dass die in den allermeisten Fällen, wenn sich herauskristallisiert, dass sich das durchsetzt, dass sie dann einfach übernommen werden, weil die zu dem Zeitpunkt meistens schon einen Partner haben. Bayer ist zum Beispiel oft auch bei solchen Unternehmen schon früh mit dabei und dann aber eben auch andere Firmen, Pfizer, alle großen Pharmafirmen haben oft die Kleinen, weil die denen dann oft auch so die Infrastruktur beispielsweise zur Verfügung stellen, weil die Kleinen, die würden sonst einfach, denen würde irgendwann die Luft ausgehen. Und du kannst da, wenn du den richtigen erwischst, hast du zwar eine gute Chance auf einen Multibagger, aber zum Ten-Bagger kommt es dann halt eben sehr oft nicht mehr, weil sie dann schon einfach vom Markt dann wieder genommen sind. Das ist eines der Probleme davon. Aber wie gesagt, ich möchte dir dein Investment nicht madig sprechen. Es kann dann auch manchmal ganz schnell gehen, wenn die natürlich noch sehr klein sind, dass es dann halt erstmal wirklich einen Schub schon gibt um einen großen Anteil. Ich persönlich habe mich sehr genau mit Kraken Robotics auseinandergesetzt und habe mich nun dafür entschieden, diese im Zuge unserer Challenge dann in mein Depot zu legen. Ich habe sie jetzt zum Aufnahmezeitpunkt noch nicht reingelegt.
Ich habe meine gerade gekauft übrigens. Okay. Ich kann es mal hier zeigen. Ich habe nämlich gerade eben, erkennt man das? Das obere ist es, ne? Der obere.
Ja, das erkennt man. Aber dann machen wir so, ich werde sie jetzt, wenn die Folge rauskommt, werde ich sie gekauft haben. Ich mache das jetzt auch noch gleich. Da ich jetzt aber gerade am Reden bin, werde ich jetzt nicht auch direkt in die Smart Broker App reingehen. Kraken ist ein Unternehmen, wenn man natürlich erstmal Robotics schon hört, da kommt natürlich Robotikgedanke immer gleich nah. Das ist zwar ihr Sektor per se, ich würde sie jetzt aber nicht so als ein klassisches Roboterunternehmen anschauen. Einige sagen sogar, sie sind das Nvidia der Meere, haben sie einige sogar getauft. Sie sind ein kanadisches Unternehmen, aber keine Sorge, kein kanadischer Pennystock, der irgendeine Mine betreibt oder so, sondern sie sind im Bereich vor allem so Verteidigung zu Hause. Und zwar geht es darum, aber das ist jetzt nicht irgendwelche Angriffstechnologie, sondern da geht es darum, zum Beispiel den Meeresgrund im Auge zu behalten. Und da hatten wir natürlich so die letzten Jahre einige Themen, was die Seekabel dann eben angeht, Pipeline-Schutz und so weiter, dass du unter Wasser also gut sehen kannst. Also sie haben ein Sonar oder Sonartechnologie, auf der sie weltweit halt eben zu den führenden Anbietern dann zählen. Und zusätzlich gehören dann da aber auch noch Technologien wie Unterwasserbatterien mit dazu. Und gerade in dem Sektor haben sie jetzt erst vor wenigen Tagen einen wirklich großen Auftrag erhalten, also ihre Sea-Power-Batteriesparte. Die hatten 35 Millionen Auftrag dann bekommen. Und das ist eben so aktuell auch noch so ein bisschen ihr Joker, sagen wir mal. Ihre starke Position bei den hochauflösenden Sonar- und Unterwassertechnologien, die ist bereits bekannt. Die Batteriesparte, die ist jetzt eben so das nächste große Highlight bei ihnen. Und dann bieten sie eben noch verschiedene Dienstleistungen im Robotics-Sektor dann eben an. Also 75% der Kunden, die kommen eben vor allem so aus dem militärischen Bereich, die nutzen das auch zum Minenjagen beispielsweise und vor allem dann eben für den Unterseeschutz dann. Der andere große Sektor, der hier noch ansonsten sehr wichtig für Kraken ist, das sind tatsächlich Energiekonzerne. Die nutzen das nämlich für ihre Öl- und Gasplattform und zur Wartung von Windrädern. Und der Michael hat ja vorher schon über das Thema Energie gesprochen, wie wichtig das mittlerweile ist. Also ich finde, die sind gerade eben auch in einem Bereich, der so geldtechnisch massiv aufgerüstet wird und ich mir da vorstellen könnte, dass da noch einige wirklich große Aufträge dann eben am Kommen sind. Deswegen habe ich mich für Kraken Robotics entschieden. Das ist ein super spannender Markt. Sie sind sehr stark aufgestellt. Sie haben tolle Wachstumsraten und sind für mich auch nicht mehr so dieser klassische, so dieses klassische Mini-High-Growth-Unternehmen. Sie haben mittlerweile auch schon eine Market Cap, die im Milliardenbereich liegt, aber halt im ganz niedrigen einstelligen Bereich. Und deswegen, ja, da ist der Weg weiter, gar keine Frage. Aber gerade eben mit diesen Technologien haben sie meiner Meinung nach das Zeug, eine wirklich starke Performance hinzulegen. Und man hört ja eben immer wieder, wie weit alles aufgerüstet wird. Und gerade das Thema war ja eh ein sensibles die die letzten Jahre, könnte ich mir gut vorstellen, dass es da einige neue Aufträge für Kraken geben wird, die man zum jetzigen Zeitpunkt eben noch nicht kennt. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, Aktien von Kraken heute am Freitag, den 16. Januar, zu kaufen. Und das ist dann insgesamt meine vierte Aktie, die ich im Zuge dieser Depot-Challenge gekauft habe. Michael und ich, wir haben auch noch im Vorfeld drüber gesprochen. Wir werden es ab der kommenden Woche für euch in Parkett dann auch einpflegen und tracken. Dann könnt ihr das Ganze auch immer mitverfolgen und dann genau. Seht ihr alles ganz transparent. Wie gesagt, Michael hat ja auch gerade einen Auszug vom Depot gezeigt. Ich werde es euch dann auch nochmal zeigen. Aber meine Käufe, Innodata, Rubrik, Richtech Robotics und nun ganz neu Kraken sind eben mittlerweile auch bekannt. Genau.
Ich hätte mal hier meine, die Rocket Lab mal auch bei mir ins echte Depot kaufen können. Ey, plus 92%. Das ist ja. Der erste Weg ist gemacht, würde ich sagen.
Ja, das ist der schwierigste. Ich sage immer, der erste Verdoppler ist immer der schwierigste. Ja. Danach brauchst du immer weniger dann, ja. Also bei mir bisher ist es auch nicht so schlecht gelaufen. Meine InnoData ist aktuell 22% im Plus gewesen. RichTech ebenfalls über 10%. Die einzige ist Rubrik, die noch nicht so angezogen ist. Aber wie gesagt, das Jahr und die Challenge gehen noch eine ganze Weile. Deswegen, wir sind mal gespannt und halten euch da definitiv auf dem Laufenden. Und eben, wenn ihr dann den Parkett-Link dann bekommt, dann müsst ihr auch nicht immer nachfragen, ob ihr was verpasst habt oder so, denn dann könnt ihr es immer sofort euch anschauen. Genau, dann bleibt nichts mehr weiteres zu sagen als Daumen nach oben für die Folge nicht vergessen. Kommentiert auch mal unten rein, was erwartet ihr denn so von der Berichtssaison? Auf welche Aktien schaut ihr ganz genau? Würde mich auch interessieren, wo ihr so die Augen hinwerft. Und dann wünsche ich euch allen oder wir euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
Ciao, ciao.